Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Nach Gesprächen mit EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi hat der tschechische Premier Wladimir Špidla am Montag in Brüssel angekündigt, dass die Tschechische Republik die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zwar gerne möglichst schnell abschließen würde, notfalls jedoch bereit wäre, über einige Themen noch auf dem EU-Gipfeltreffen in Kopenhagen in gut 2 Wochen zu verhandeln. Der tschechische Premier reagierte damit auf den Druck der Europäischen Union, die Beitrittsgespräche noch vor dem Gipfel zu beenden. Die EU-Institutionen hatten am Montag nach langen Verhandlungen den EU-Haushalt 2003 unter Dach und Fach gebracht. Der größte Posten darin ist die Landwirtschaft. Das Angebot der EU für die Tschechische Republik bleibt in dem Finanzierungspaket unverändert. Demnach sollen die tschechischen Bauern erst im Jahr 2013 dieselben Zahlungen wie die Landwirte der gegenwärtigen EU-Mitglieder erhalten, womit Tschechien nicht einverstanden ist. Die Möglichkeit eines terroristischen Anschlags in der Tschechischen Republik hält laut Aussage des Generaldirektors der Gesellschaft Czechinvest Martin Jahn ausländische Investoren nicht davon ab, nach Tschechien zu kommen und dort aktiv zu werden. Jedem ist klar, dass uns als einem Bestandteil der NATO auch ein terroristischer Angriff drohen kann, sagte Jahn heute gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat unlängst verlautbart, dass Tschechien früher oder später Ziel eines solchen Angriffs werden könne. Die tschechische Fluggesellschaft CSA hat wegen des Fluglotsenstreiks in Frankreich 3 Flüge nach Paris gecancelt. Am Montag wurde die abendliche Flugverbindung von Prag nach Paris aufgehoben. Und heute wurden die Flüge am Mittag und am Abend storniert. Nur die Linie am Morgen ist planmäßig geflogen, gab CSA-Sprecher Daniel Plowajko heute über die Nachrichtenagentur CTK bekannt. Der Streik der französischen Fluglotsen, der am Montagabend begonnen hat, soll bis Mittwochmorgen fortgesetzt werden. Nahezu 8 Millionen Kronen, ca. 260.000 Euro für das tschechische Hochwasserkonto SOS Povodně, erbrachte das im Oktober durchgeführte Spendenkonzert Stars auf der Moldau, das vom tschechischen Fernsehen live übertragen wurde. Während eines gesamten Tages traten dabei eine Vielzahl populärer Interpreten der hiesigen Unterhaltungs- und Popmusik auf. Der tschechisch-slowakische Film über den Briten Nicholas Winton, der nach der nationalsozialistischen Okkupation der Tschechoslowakei über 600 jüdische Kinder nach England gerettet hat, ist in der Nacht auf Dienstag in New York mit dem renommierten Emmy-Preis in der Kategorie Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Der Titel des Films unter der Regie von Matej Mináč aus der Slowakei lautet Nicholas Winton, die Kraft der Menschlichkeit. Nur noch wenige Tage verbleiben bis zum ersten Advent. Auch in der tschechischen Hauptstadt Prag laufen die letzten Vorbereitungen auf die vorweihnachtliche Zeit auf Hochtouren. Wie in den vergangenen Jahren werden die frequentiertesten Wege und Straßen der Fußgängerzonen in der Innenstadt wieder mit weithin sichtbaren Lichterketten geschmückt sein. Neben den beiden großen Weihnachtsbäumen auf dem Altstädter Ring und auf der Prager Burg werden auch 30 Bäume auf der Moldauinsel Kampa festlich erleuchten, teilte der stellvertretende Bürgermeister des ersten Prager Stadtbezirks, Vladimir Wihan, heute vor Journalisten mit. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den tagesaktuellen Berichten von Radio Prag. Worum geht es heute bei uns? Premier Wladimir Špidla hat zum letzten Mal vor dem EU-Summit in Kopenhagen in Brüssel den tschechischen Standpunkt zu den Beitrittsbedingungen dargelegt. Die Ackermann-Gemeinde briet am Wochenende darüber, wie die deutsch-tschechische Zusammenarbeit nach dem tschechischen EU-Beitritt aussehen sollte. Und eine Entscheidung des tschechischen Verfassungsgerichts in Mietfragen hat in Tschechien für Aufregung gesorgt. Nach dem Tagesecho folgt dann unsere regelmäßige Rubrik Themenkaleidoskop. Bleiben Sie also in der folgenden halben Stunde auf dieser Frequenz. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Wer der Politik nicht ein Mindestmaß an Interesse entgegenbringt, der könnte schon mal kurz den Überblick verlieren. Erst wenige Tage, nachdem Prag im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit stand, wenige Tage nach dem NATO-Gipfel also, auf dem unter anderem die Aufnahme von 7 neuen Mitgliedern in das Nordatlantische Verteidigungsbündnis beschlossen wurde, geht es nun in der tschechischen Politik abermals um eine Erweiterung. Nur dass Tschechien, das ja bereits seit 1999 bei der NATO ist, diesmal selbst zu den Beitrittskandidaten gehört. Über den letzten Stand der Verhandlungen hören Sie folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Der tschechische Premierminister Wladimír Špidla absolvierte am Montag einen Arbeitsbesuch in Brüssel, um gemeinsam mit hochrangigen EU-Vertretern über die letzten noch offenen Fragen zum tschechischen EU-Beitritt zu diskutieren. Nach wie vor gibt es nämlich einige Punkte, die noch geklärt werden müssen. Doch die Zeit wird knapp, denn gemeinsam mit 9 anderen Staaten biegt Tschechien bereits in die Zielgerade der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. In etwas mehr als 2 Wochen, konkret am 12. und 13. Dezember, findet in Kopenhagen der EU-Gipfel statt. Und bis dahin sollte, geht es nach den Vorstellungen der EU, der Weg zur Vertragsunterzeichnung geebnet sein. Doch freilich wird gerade in der Schlussphase der Verhandlungen noch versucht, den einen oder anderen Detailaspekt zu modifizieren. Und so hat Premierminister Špidla am Montag im Rahmen von Gesprächen mit EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi nochmals die tschechische Verhandlungsposition dargelegt. Strittig ist vor allem noch die Frage der direkten Unterstützungszahlungen für die Landwirtschaft, wo sich die Tschechen gegenüber den nunmehrigen EU-Mitgliedern benachteiligt sehen. Hier setzt Špidla auf zähe Verhandlungen, und zwar bis zuletzt. Das heißt im Klartext, wenn es sein muss, auch bis Kopenhagen.
Wir werden uns bemühen, eine Einigung zu finden, aber ich kann nicht ausschließen, dass es uns nicht gelingt, vor dem EU-Gipfel in Kopenhagen zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen. Und wenn dies nicht gelingt, dann wird man eben weiter verhandeln.
Doch hat Špidla aus Brüssel auch gute Nachrichten gebracht. Nach neuesten Informationen nämlich soll es im Europaparlament für die Tschechische Republik nun doch 24 statt wie bisher geplant 20 Sitze geben. Damit wäre die Mandatszuteilung mit jener anderer Länder mit ähnlicher Einwohnerzahl vergleichbar. Insgesamt gilt, noch sind auf dem Weg Tschechiens in die Union nicht alle Hürden aus dem Weg geräumt. Doch Špidla will im Inland nicht nur als harter Verhandler, sondern gleichzeitig als optimistischer EU-Befürworter auftreten.
Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Tschechische Republik nach ihrem Beitritt zur Europäischen Union ein Mitglied zweiter Klasse sein wird. Die Erfahrungen in all jenen Ländern, die bereits beigetreten sind, zeigen, dass nach einer kurzen Übergangszeit eindeutig ein sozialer und wirtschaftlicher Aufstieg erkennbar war. Die Schwerpunkte der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit nach dem EU-Beitritt Tschechiens standen im Mittelpunkt einer Konferenz, die am vergangenen Wochenende in Ellwangen von der Ackermann-Gemeinde organisiert wurde. Martina Schneibergowa nahm an der Tagung teil.
Die Ackermann-Gemeinde, ein vorwiegend katholisch orientierter Verband, ist für diejenigen, die sich im Bereich der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit engagieren, ein bekannter Begriff, da sie Initiator und Veranstalter vieler inzwischen traditioneller tschechisch-deutscher Treffen ist. Als bekannteste gelten die Marienbader Gespräche oder die Iglau-Symposien. In Ellwangen handelte es sich diesmal um eine Arbeitstagung des erweiterten Führungskreises der Ackermann-Gemeinde, zu der auch Gäste aus Tschechien eingeladen waren. Neben Vorlesungen wurde während der Tagung ein Zukunftsprogramm mit dem Titel »Die Agenda 02« erörtert und schließlich verabschiedet, in dem die Hauptbereiche der Tätigkeit formuliert wurden. Konkrete Vorschläge zur Verwirklichung der Zusammenarbeit wurden im Rahmen von 5 Arbeitskreisen besprochen. Nach deren künftigen Umsetzung fragte ich den Generalsekretär der Ackermann-Gemeinde, Raimund Balecek.
In der Agenda 02 sprechen wir ganz bewusst verschiedene Bereiche des Zusammenwirkens der künftigen Aufgaben an. Da ist zum einen als katholischer Verband nahezu selbstverständlich das Feld des Glaubens und der Ökumene. Wir wollen besonders Christen mit unserer Arbeit in beiden Ländern ansprechen. Darüber hinaus aber sind die Themen vorgegeben durch die Geschichte, die gemeinsame, wie auch die Punkte, die in der Geschichte getrennt gewesen sind. Es ist die Kultur angesprochen, darüber hinaus aber auch die Bereiche, die mit den Stichworten Integration und Migration beschrieben werden, also der Umgang mit Fremden im jeweils eigenen Land und das Ganze unter dem Blickpunkt der Solidarität und Subsidiarität, das, was wir als Christen zu diesen Themenbereichen zu sagen haben. Nicht ausblenden werden wir dabei die Vergangenheit, einfach aus unserer Erfahrung heraus, dass Vertreibungen jeglicher Art politisch nicht siegen dürfen. Das heißt, sie dürfen nicht Mittel der Politik zur Lösung von Konflikten werden und sind immer und für alle Zeit zu ächten.
Ein Chaos ist in Tschechien ausgebrochen, nachdem das Verfassungsgericht die Preisbemessung des Finanzministeriums über die Wohnmieten in der letzten Woche aufgehoben hatte. Es handelte sich dabei um die einzige Vorschrift, die diese Problematik löste. Während die Hausbesitzer die Gerichtsentscheidung als eine Aufhebung der Mietregulierung verstehen, vertritt das Finanzministerium die Meinung, die Mietenerhöhung sei eingefroren worden. Marketa Maurova berichtet.
Einige Hausbesitzer haben auf den Beschluss des Verfassungsgerichts unverzüglich reagiert. Ihre Untermieter erhielten bereits einen Brief, in dem eine mehrfache Erhöhung der Mieten angekündigt wird. Die Vereinigung zum Schutz der Mieter empfiehlt ihnen in diesem Fall, sich auf den geschlossenen Mietvertrag zu stützen und die darin festgelegte Miete zu bezahlen. Sowohl die Hausbesitzer als auch die Mieter sind sich darin einig, dass ihre Streitigkeiten nur von einem Gericht entschieden werden können. Der Vizevorsitzende der Vereinigung der Haus- und Wohnungsbesitzer Tomislav Šimeček sagt zur erforderlichen Mieterhöhung:
Wir müssen für eine einfache Reproduktion des Wohnungsfonds mindestens 3% des Preises der jeweiligen Wohnung pro Jahr einfordern.
Der Vorsitzende der Mietervereinigung und sozialdemokratische Abgeordnete Stanislav Křeček verweist darauf, dass die aufgehobene Preisbemessung nicht nur die Höhe der Mieten, sondern auch andere Regeln beinhaltet habe.
Es wurde die Pflicht der Hausbesitzer aufgehoben, Dienstleistungen zu gewährleisten und Monatszahlungen dafür abzuführen. Dies war in der Preisbemessung beinhaltet. Des Weiteren ist unter anderem nicht mehr klar, was bei der Wohnfläche angerechnet wird.
Das Verfassungsgericht hat in der vergangenen Woche den Vorschlag des Ombudsmanns und einer Gruppe von Senatoren unterstützt und die Preisbemessung des Finanzministeriums aufgehoben, die Miethöhe Mitte November festgelegt hatte. Das Chaos wird erst mit einem neuen Gesetz beendet werden. Es wird angenommen, dass das Gesetz Mitte kommenden Jahres in Kraft treten kann, sagt der Sprecher des Finanzministeriums Jaroslav Dědič. Auch innerhalb des Kabinetts gehen einzelne Konzepte jedoch auseinander. Das Finanzministerium spricht sich dafür aus, die neuen Mieten aufgrund der sogenannten lokalgewöhnlichen, das heißt regulierten Mieten festzulegen. Das Ministerium für regionale Entwicklung, das sich ebenfalls an der Vorbereitung des Gesetzes beteiligt, will dagegen eine Annäherung zwischen den regulierten Mieten und den Marktpreisen durchsetzen.
Nicholas Winton, mit diesem Namen verbindet sich die außergewöhnliche Initiative eines damals 29-jährigen Engländers, der 1939 aus der von den Nazis besetzten Tschechoslowakei fast 700 jüdischen Kindern die Ausreise nach Großbritannien ermöglichte. Nicholas Winton, die Kraft der Menschlichkeit. Unter diesem Titel setzte der slowakische Regisseur Matěj Mináč dem heute 92-jährigen Engländer ein filmisches Denkmal, das in der Nacht auf Dienstag in New York mit dem renommierten Emmy-Preis ausgezeichnet wurde. Der Film zeichnet eine aus heutiger Sicht nahezu unglaubliche Geschichte nach. Der Börsenmakler Nicholas Winton kommt 1939 nach Prag und rettet, wie sich später zeigen sollte, mehreren hundert jüdischen Kindern das Leben, nahezu in Eigeninitiative. Im Gespräch mit Radio Prag erinnert sich Winton in gewohnter Bescheidenheit, dass seine Initiative damals nicht nur naheliegend, sondern auch durchaus praktikabel war.
I mean, the Germans were in Prague, and the Germans were only two.
Die Deutschen waren damals in Prag und sie waren nur allzu bereit, diese Kinder loszuwerden. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass zu diesem Zeitpunkt die Deutschen niemals daran gedacht hätten, mit den Briten Krieg zu führen. Und umgekehrt. Von der deutschen Seite gab es also sehr wenige Schwierigkeiten. Das einzige Problem war, britische Einreisegenehmigungen für die Kinder zu bekommen und die Bedingungen des britischen Innenministeriums zu erfüllen. Und diese besagten, dass ich nur ein Kind nach England bringen konnte, wenn ich eine Familie hätte, die bereit wäre, sich um das Kind zu kümmern.
Die Familien fand Winton und damit war für ihn sein Auftrag erfüllt. Fast 50 Jahre lang erzählte er niemandem, nicht einmal seiner Frau, von seiner Tat.
Erst 1988 sendete die britische BBC ein Filmdokument über Winton und machte die Geschichte damit publik. Der Regisseur Mathieu Minage, dessen Film über Nicholas Winton jetzt in New York ausgezeichnet wurde, beschäftigt sich bereits seit Mitte der 90er Jahre mit Wintons Geschichte. Was ihm daran vor allem wichtig ist, verriet er im Gespräch mit Radio Prag.
Winton ist der letzte von den Rettern wie Schindler oder Wallenberg, der noch am Leben ist. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit sich vergegenwärtigt, dass er noch unter uns ist und etwas von ihm lernt.
Abschließend, meine Damen und Herren, lädt sie nun Marketa Maurova in die böhmische Schweiz ein.
Als wir kürzlich über die Rückkehr der Lachse nach Tschechien berichtet haben, ist dabei der Nationalpark Böhmische Schweiz mehrmals erwähnt worden, der einen großen Verdienst an dieser Wiederbelebung der böhmischen Flüsse hat. Es handelt sich um den neuesten Nationalpark hierzulande, der zum 01.01.2000 offiziell entstanden ist. Über seine Besonderheiten erzählt der stellvertretende Direktor des Parks, Pavel Benda.
Der Nationalpark ist in seiner Geomorphologie einzigartig. Es gibt hier eine einzigartige Waldfelsenlandschaft, die sowohl in Böhmen, wo es einige Sandsteingebiete gibt, als auch in Mitteleuropa bzw. Europa kaum Vergleichbares findet, denn der Sandstein kommt in Europa nur selten vor.
Das Gebiet der Böhmisch- bzw. Böhmisch-Sächsischen Schweiz, die Natur kennt nämlich keine Grenzen und bildet einen geschlossenen Komplex in Böhmen und in Sachsen, ist jedoch seit mehr als einem Jahrhundert ein beliebtes Tourismusgebiet. Für Wanderer, Radfahrer sowie Kletterer gilt daher eine strenge Ordnung, die die Regeln ihres Aufenthalts im Park festlegt. Besonders zwei Attraktionen locken dabei Touristen hierher. Bootsfahrten auf dem Flüsschen Kamnitz und das Prebischtor, tschechisch Pravčická brána.
Das Prebischtor ist ein einzigartiges Naturgebilde und auch ein nationales Naturschutzdenkmal. Es handelt sich um die größte Sandsteinfelsenbrücke Europas. Sie ist etwa 26 Meter lang und 16 Meter hoch.
Nicht nur ungewöhnliche Felsformationen, sondern auch seltene Tierarten findet man in der böhmisch-sächsischen Schweiz. Siebenschläfer, Adler, Luchse und andere. Für die dortigen Tiere und Pflanzen gilt eine interessante Charakteristik.
Dieses Gebiet ist darin spezifisch, dass hier Bergarten, die normalerweise in einer Höhe von 700 bis 1000 Metern leben, in sehr niedrigen Seehöhen von 150 Metern und weniger vorkommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass dieses Gebiet mit einem Netz von sehr tiefen Tälern durchwebt ist und in den Talsohlen, wo der Sonnenschein nur sehr sporadisch hinkommt, ein Berg- oder Vorgebirgsklima herrscht.
Soweit das heutige Tagesecho von Radio Prag. Im Anschluss erwartet Sie jetzt meine Kollegin Martina Schneibergova zum Themenkaleidoskop. Willkommen zum heutigen Themenkaleidoskop. Am Mikrofon begrüße Martina Schneibergova. Für kleine Kinder, um die sich ihre Eltern aus irgendwelchen Gründen nicht kümmern können oder wollen, beziehungsweise für behinderte Kinder, die in ihren Familien nicht leben können, wird in Tschechien in den sogenannten Säuglingsheimen gesorgt. Ein Fachpersonal unter der Leitung von Kinderärzten und Kinderpsychologen kümmert sich um die Säuglinge in diesen medizinischen Einrichtungen, von wo aus sie häufig von Adoptiveltern übernommen werden. Vor zwei Wochen fand in dem Säuglingsheim im mährischen Olomouc eine kleine Feier statt, da dort neue Räumlichkeiten anschließend einer höchstmodernen Küche und eines Speiseraums eröffnet wurden. Unter den Gästen, die kamen, um den neu eröffneten Teil des Heims zu besichtigen, war auch der Hauptmann des Landkreises Olomouc, Jan Březina. Ab nächstem Jahr werden sich die Landkreise um ähnliche Einrichtungen kümmern müssen. Bislang fielen die Säuglingsheime in die Kompetenz der Bezirksbehörden. Diese wird es jedoch ab nächstem Jahr nicht mehr geben.
Jan Březina erinnerte daran, dass dies nicht sein erster Besuch in diesem Heim sei.
Je fakt, že jsem byl dříve osobně taktéž v roli zástupce zřizovatele a toto zařízení.
Ich kenne diese Einrichtung gut. Sie kam, so meine ich, auf eine erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken, weil sie eine Führung hat, die imstande ist, ihre Vorstellung Schritt für Schritt auch in die Tat umzusetzen. Als Vertreter des Landkreises kann ich versprechen, dass wir die Bedingungen dafür schaffen werden, dass sich dieses Heim weiterentwickeln kann.
Das Säuglingsheim, das sich am Stadtrand von Olomouc inmitten eines Gartens befindet, ist Bestandteil der sogenannten Einrichtungen für Kinderpflege, die etwa einem sozialpädiatrischen Kinderzentrum nach deutschen Bedingungen entsprechen. Zu dieser Einrichtung gehören drei Institutionen, das Säuglingsheim, ein Kinderheim und eine Tagesstätte mit einem Kindergarten für behinderte Kinder. Für die verlassenen behinderten Kinder sorgen hier ausgewiesene Fachleute, keine freiwilligen Helfer, wie es mancherorts üblich ist. Es werden hier neben Kinderärzten auch Kinderschwestern, Physiotherapeuten, Diätologen, Kinderpsychologen und Spezialpädagogen beschäftigt. Ihre Hilfe wird nicht nur den im Heim untergebrachten Kindern, sondern auch Eltern angeboten, die hier mit ihren Kindern ambulante Behandlung bzw. Beratung finden. Im Säuglingsheim ist es üblich, dass hier mitunter auch Mütter mit ihren Kindern für kurze oder auch längere Zeit untergebracht werden. Die Oberschwester Ivana Slavíková zeigte mir die Zimmer.
V současné době tady třeba vidíte někoho, dneska nám odcházela rodina, která tady byla s dítětem v zásilku na rehabilitaci.
Jetzt ist hier gerade niemand, denn heute ging eine Familie nach Hause zurück, die hier einige Tage lang untergebracht war, um die für ihr Kind notwendigen Übungen mit unserer Physiotherapeutin zu trainieren. Manchmal werden hier Mütter aus anderen Gründen untergebracht, zum Beispiel wenn sie minderjährig sind und keine Möglichkeit haben, irgendwo anders unterzukommen.
Wie wird in Tschechien die Fürsorge für Kinder geregelt, die aus irgendwelchen Gründen nicht in ihrer eigenen Familie aufwachsen können? Das Wort hat der Präsident der Tschechischen Gesellschaft für Sozialpädiatrie, Dr. František Schneiberg.
Ja, also die Kinder, die nicht in ihren Familien leben können, sind da verschiedene Einrichtungen, also für die kollektive Erziehung, aber auch ein System der Ersatzfamilienfürsorge. Zu diesen Einrichtungen gehören vor allem die Säuglingsheime und Kinderheime im Gesundheitswesen und dann auch Kinderheime, die zum Schulwesen gehören, die sind für die Kinder, die älter als 3 Jahre sind. Bei uns ist etwa 40 diese Einrichtungen für die Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, also Säuglingsheime und Kinderheime, und etwa 100, 150 Einrichtungen für ältere Kinder. In der Ersatzfamilienfürsorge handelt es sich vor allem um die Pflegeschaft und um die Adoption.
Kann man ungefähr sagen, wie viele Kinder sich in diesen Heimen befinden und bei wie vielen Kindern es die Chance gibt, adoptiert zu werden?
Also in den Einrichtungen für die Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, handelt es sich um jedes Jahr um etwa 1800 bis 2000 Kinder, die in den Heimen sind, die aufgenommen werden, aber auch entlassen werden. Und für die Kinder, die älter als 3 Jahre sind, da handelt es sich um etwa 4000 Kinder.
Sind unter diesen Kindern auch Kinder, die zum Beispiel schwer krank sind oder behindert sind? Oder sind das nur gesunde?
Ja, besonders in diesen Einrichtungen, die zum Gesundheitswesen gehören, handelt es sich sehr oft um behinderte Kinder. Also diese Einrichtungen bieten nicht nur normale Fürsorge, aber auch manchmal auch spezielle Gesundheitsfürsorge. Das heißt Physiotherapie. Manche Kinder brauchen zum Beispiel ständig Sauerstoff. Manche Kinder müssen sondiert werden und so weiter. Also das Personal ist doch qualifiziert. Es sind vor allem die Kinderschwestern, die diese Fürsorge da leisten. In den Heimen für die älteren Kinder ist es nicht mehr so, weil eigentlich nach unseren Vorschriften gehören die behinderten Kinder nach 3 Jahren nicht mehr zum Schulwesen, sondern zum Sozialwesen. Dieses Resort hat eigene Einrichtungen. Von den Kindern in diesen Heimen wird jedes Jahr etwa mehr als 500 Kinder adoptiert und einige hundert Kinder auch kommen in die Pflegeschaft. Diese Situation bessert sich jedes Jahr, also es ist der Trend da, dass immer mehr Kinder eine Familie finden. Also insgesamt so etwa in diesen Einrichtungen für Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, ist es jährlich so etwa eine Hälfte der Kinder kehrt in ihre eigene Familie zurück. Etwa 28% Kinder finden das neue Schicksal in der Adoption. Etwa 8% Kinder in der Pflegeschaft.
Wird diese Fürsorge nur aus staatlichen Mitteln finanziert und wie ist es überhaupt mit dem Budget in diesem Bereich?
Ja, diese Einrichtungen sind staatlich, sind vom Staat bezahlt. Das Budget ist ja immer gespannt. Und da sind wir immer froh, wenn da auch die Sponsoren sind, die vor allem solche Sachen bezahlen, die man nicht vom Staat bekommt. Das sind zum Beispiel Erholungsaufenthalte in Gebirge für Kinder, Spielzeuge in Spielräumen und solche Sachen.
Arbeiten Sie in diesem sozialpädiatrischen Bereich, im Bereich der Fürsorge für behinderte und verlassene Kinder auch mit den Experten, zum Beispiel aus der Bundesrepublik Deutschland, zusammen?
Ja, wir haben sehr gute Kontakte mit Deutschland, besonders mit Kollegen aus der Gesellschaft für Sozialpädiatrie. Und unsere Idee oder unser Ziel ist, dass auch hier solche Einrichtungen wie sozialpädagogische Zentren in Deutschland auch hier entstehen, das langsam gelingt. Es gibt auch solche Einrichtungen, die dieses Modell übernommen haben.
Worüber freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Säuglingsheims in Olomouc am meisten?
Radost ne jako já, ale všichni, jo, když se děti podaří předat do náhradní rodinné péče.
Worüber wir uns freuen, wir alle sind froh, wenn es gelingt, die Kinder den Adoptiveltern zu überreichen, sagt Oberschwester Ivana Slavíková und ihre Kollegin Sonja Polednová fügt hinzu.
Ze strany brečíme, že nám odchází, protože je máme rádi, ale jsme rádi prostě, že jdou, že mají rodinu. To je důležité.
Einerseits heulen wir manchmal, dass das Kind von uns geht, aber natürlich freuen wir uns darüber, dass es eine Familie gefunden hat. Und das ist das Wichtigste.
Damit beenden wir unseren Besuch im Säuglingsheim in Olomouc. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Und damit geht diese Sendung zu Ende. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich aus dem Prager Studio Silvia Schulteis. Sie hört mit Radio Prag die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní